This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute eine Frage, die uns, glaube ich, alle bewegt. Wie sieht die Stadt aus, wenn sich das Klima ändert und ja, wie muss sich die Stadt verändern? Und kaum einer kann diese Frage wohl besser beantworten als Bernhard von Ehren, der Geschäftsführer der Baumschule Lorenz von Ehren, der in der 5. Generation eine der größten Baumschulen, ja, Europas, glaube ich, führt, oder?
So ist es. Tatsächlich. Wir gehören zu den Big Five in Europa und machen das jetzt in der 5. Generation und liefern auch europaweit unsere Pflanzen aus. Also nicht nur in Hamburg und Umgebung, sondern wir sind wirklich europaweit unterwegs.
Ja, Big Five ist ein schönes Stichwort, weil wir fangen ja immer im Podcast an mit den, nicht Big Five, aber mit den kleinen 5 Fragen. Und als Hamburger ahne ich, was kommt, wenn ich Sie nach der Lieblingsstadt befrage.
Ja, natürlich fühle ich mich in Hamburg unfassbar wohl. Ich bin Hamburger. Ich bin in Hamburg geboren vor 52 Jahren und ich liebe Städte am Wasser. Und da gibt es natürlich noch Barcelona und da gibt es New York und Vancouver und San Francisco. Alles sensationelle Städte, aber Hamburg ist einfach meine Heimat. Hamburg ist meine Lieblingsstadt.
Ihr Lieblingsstadtteil?
Mein Lieblingsstadtteil, das sind die Stadtteile an der Elbe, in der Tat. Und ich komme aus Hamburg-Nienstädten gebürtig. Da sagt man immer, das ist ein Dorf in der Stadt. Und das ist heute immer noch wirklich unglaublich nett und sympathisch. Und ja, der Stadtteil Nienstädten finde ich ganz toll. Blankenese natürlich auch.
Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz, wo Sie sagen, da ist Hamburg besonders schön?
Die St. Pauli-Landungsbrücken finde ich sensationell, weil da einfach immer, das ist wuselig dort, da fahren viele Schiffe vorbei, da sind Touristen aus allen Ländern und das finde ich wirklich sehr schön. Dann bin ich einfach, ich bin luftfahrtbegeistert, ich bin auch ganz gerne mal am Flughafen und gucke da so, was da so los ist. Finde ich auch spannend. Und dann natürlich Hamburg und seine Parks. Also der Jenischpark, der ist immer wieder für mich faszinierend. Den besuche ich sehr, sehr gerne mit den uralten Eichen, die da stehen.
Traumhaft. Ja, das ist eine spannende Frage, weil Sie haben natürlich noch mal einen ganz besonderen Blick. Ist das der schönste Park Hamburgs?
Der Hamburger Jenischpark ist für mich in der Tat der schönste Park, weil es gibt zwei Elemente. Es gibt einmal den natürlichen Bereich im Jenischpark und es gibt den gestalteten Bereich und dieses beides zusammen finde ich sehr schön. Ich liebe die Botanik durch und durch natürlich und da gibt es so viele Exoten auch in diesem Jenischpark. Also nicht nur die heimischen Pflanzen, sondern auch fremdländische Bäume und das ist einfach großartig dort zu botanisieren.
Ihr Lieblingsgebäude? Ist das auch im Jenischpark?
Nee, nicht im Jenischpark. In Hamburg das Lieblingsgebäude?
Ja.
Oder?
Okay. Ja, das wäre schon schön.
Ja, das Schielehaus finde ich schon von der Architektur wirklich, wirklich doll. Sehr, sehr imposant, sehr prägnant. Also so von der Architektur finde ich das wirklich großartig.
Und ein Gebäude dürfen Sie jetzt hier abreißen mit der Abrissbirne. Welches trifft es?
Ja, das sind diese, finde ich, das ist jetzt nicht ein Gebäude, ein Gebäudetyp. Ich finde ja dieses Thema Internet- und Hochregallager, wo die ganzen Artikel dann reingebracht werden und die dürfen nicht länger als 7 Tage da drin sein, dann werden die Artikel so verschrottet und dann kommen heile Produkte auf den Müll. Ich finde dieses ganze System ehrlich gesagt furchtbar und ich finde es auch ganz schrecklich, dieses Geschäftesterben in Hamburg, das hat ja damit zu tun und die würde ich gerne ein bisschen dezimieren, diese Hochregallager.
Das finde ich überhaupt ein total spannender Punkt. Das führt uns vielleicht ganz kurz ein bisschen abseits. Wenn man heute mit dem Auto zum Beispiel nach Bremen fährt, fährt man ja an so viel Hochregallagern vorbei, dass also ja die ganze Landschaft eigentlich schon sich quasi verändert hat, ne, im Vergleich zu früher.
Das stimmt. Also die Landschaft, gerade an den Autobahnen, hat sich komplett verändert durch diese Hochregallager. Und was so schlimm ist, aus meiner Sicht, ist, es wird versiegelt ohne Ende, riesen asphaltierte Flächen, gepflasterte Flächen, dann eben diese Hochregallager, die ja heutzutage auch schnell 2 Hektar groß sind, muss man sich mal vorstellen. Ein Gebäude ist so riesig, frisst unglaublich viel Fläche. Da wird der beste Ackerboden dann umgewandelt in Beton. Und auf den Dächern dieser Hochregallager ist nicht mal grün, also irgendwie ein Gründach oder Photovoltaik. Da ist gar nichts. Das sind einfach nur Hitzeinseln. Und das verträgt sich in diesen Zeiten nicht. Wir können solche Fehler können wir uns nicht mehr leisten.
Gibt aber irgendwie keinen, der dieser Entwicklung Einhalt gebietet, oder? Das ist nicht mal Thema. Diese Zersiedelung der Landschaft, die Zerstörung der Landschaft, ja, ist halt so.
Ist halt so, durchaus. Es gibt so ganz paar Stimmen in der Politik, die sagen, so geht's nicht weiter, aber die sind einfach noch zu schwach. Das ist noch nicht im Mainstream angekommen. Wir brauchen da tatsächlich eine Bewegung dagegen. Ich finde es einfach schade, weil die deutsche Landschaft ist toll. Und wenn da überall diese Hochregallager gebaut werden, unkontrolliert gebaut werden aus meiner Sicht, dann ist das schwierig.
Ja, kommen wir vielleicht mal zu dem Unternehmen. Das ist ja von 1865. Das heißt, sie werden nächstes Jahr schon 160 Jahre, wenn ich das richtig gerechnet habe. Sie sind ja gegründet worden nördlich der Elbe, das heißt in den Städten, glaube ich sogar, ne?
Also da. Ja, richtig. In den Städten ist die Keimzelle der Baumschule Lorenz von Ehren. 1865. Das war ja damals im Hamburger Westen, das war alles eher ländlich geprägt. Inzwischen ist das ja auch hochurban, die ganze Geschichte. Nicht? Und damals hat mein Urgroßvater dort angefangen und das war alles sehr ländlich und da hatten wir eben genug Platz für Baumschule.
Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann rüber in den Süden oder südlich der Elbe?
Ja, dann hat mein Vater und mein Onkel noch eine ganze Zeit lang, und mein Opa übrigens auch, eine ganze Zeit lang dort kultiviert. Das ging irgendwie noch, dann sind wir auch rausgefahren nach Schleswig-Holstein. Aber irgendwann war das dann zu teuer mit diesen Wegzeiten nach Schleswig-Holstein und die Flächen sind einfach, natürlich die Flächenpreise sind dort explodiert. Das hatte alles keine Zukunft mehr. Also mussten wir uns umorientieren und dann sind wir in den Hamburger Süden gegangen, nach Hamburg-Marmsdorf. Da ist auch heute immer noch die Zentrale der Baumschule und die Quartiere, also die Baumschulflächen, nennen wir Baumschuler Quartiere, die sind im Landkreis Harburg.
Und da sind die Böden viel fruchtbarer, ne, als im Norden?
Ja, das stimmt. Die Harburger Berge haben ganz tolle Bodenqualitäten. Wir reden dann immer so von den Bodenpunktezahlen in der Magdeburger Börde. Da haben wir so die schönsten und tollsten, fruchtbarsten Böden überhaupt in Deutschland. 100 Bodenpunkte. Aber immerhin in den Harburger Bergen haben wir auch 60 bis 70 Bodenpunkte. Das ist für Norddeutschland sehr viel, sehr gut. Und das ist eben ein Produktionsfaktor, der ist sehr wichtig für eine Baumschule.
Boden. Und in Städten hatte dann irgendwie 30, 40 oder?
Ja, so ungefähr. Also sehr unterschiedlich. Da gab es dann auch Lehmlinsen hier und Sandböden da, aber dort ist es eben viel besser in Hamburg-Marmsdorf.
Also war das Zufall? War das ein Glücksfall, dass sie diese fruchtbaren Böden da hatten? Oder hat man die Ländereien genau danach schon ausgesucht?
Ja, wir haben natürlich die Umgebung von Hamburg gescannt. Mein Vater, mein Onkel, die wollten dann schon gerne in Hamburg bleiben. Wir fühlen uns unglaublich verbunden. Und dann haben wir den Norden angeguckt, also Pinneberg und die Umgebung, wo ja auch viele Baumschulen sind. Das ist tatsächlich ein Baumschulgebiet, das Pinneberger Land. Und die 4 Marschlanden haben wir uns angeschaut und dann auch den Süden. Und dann haben wir einfach gesagt, im Süden ist es wirklich am dollsten von den Böden.
Wie viele Hektar haben Sie da jetzt, die Sie also quasi mit verschiedenen Baumarten beackern?
Wir kultivieren insgesamt auf 600 Hektar. Davon sind allerdings 200 Hektar im Ammerland. Das ist auch ein großes Baumschulgebiet. Dort kultivieren wir immergrüne Pflanzen und Koniferen. Und in Hamburg sind wir mit 400 Hektar dabei. Immerhin auch eine große Fläche. Und dort kultivieren wir vornehmlich Solitärsträucher und Alleebäume und Parkbäume.
Und wie alt sind die ältesten Bäume? Ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut. Da sind ja teilweise Bäume dabei, da denkt man, die stehen ja schon seit 50 Jahren.
Ja, so ist es auch. Also das ist ein Generationsgeschäft. Baumschule ist ein Generationsgeschäft. Zumindest so, wie wir es machen. Wir kultivieren ja keine Pflanzen fürs Gartencenter um die Ecke, sondern wir kultivieren Pflanzen für den urbanen Bereich. Und es gibt eben Landschaftsarchitekten in der gesamten Welt, die wollen auch große Bäume in die Stadt pflanzen. Und dafür kommen die zu Lorenz von Ehren. Das sind Bäume, die sind 20, 30, 40, 50 oder sogar 60 Jahre alt. Also wir haben zum Teil immer noch Bäume in der Baumschule, die hat mein Opa gepflanzt.
Also wirklich ein Generationsgeschäft und damit eigentlich auch die perfekte Überleitung. Sie sagen, wir bepflanzen vor allem den urbanen Raum. Das heißt, Sie sind ja nun wirklich wahrscheinlich durch den Klimawandel auch in Ihrer Arbeit, die ja Generationen schon währt, direkt betroffen.
Wir Botaniker, wir Baumschulisten sind direkt betroffen. Wenn es heißt, das Klima verändert sich und wir haben jetzt 1 Grad mehr oder 1,5 Grad mehr oder 2 Grad mehr, dann merken wir es direkt, weil die Natur kommt in Bewegung. Was der Mensch gar nicht so in seinem alltäglichen Leben feststellt, das stellen wir fest. Es gibt eine Verschiebung von zum Beispiel der Insektenwelt oder der Viren und Bakterien und so weiter. Die wandern jetzt von Kontinent zu Kontinent, weil sich einfach die Temperatur verändert. Und so gibt es eine gewisse Bewegung in der Natur. Es verschiebt sich alles Richtung Norden. Der Norden wird immer wärmer und dadurch wandern dann viele Tiere und so weiter hoch. Und zum Teil wandern eben auch durch die globale Welt Pflanzen, die wir hier gar nicht unbedingt haben wollen, invasive Pflanzen aus anderen Erdteilen, die kommen hierher nach Deutschland und verdrängen die heimische Natur. Also das ist schon wirklich beachtlich, was da gerade passiert. Und das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Deswegen ist der Klimawandel, das muss uns allen bewusst sein, das ist eine hochdelikate Angelegenheit. Und wir müssen zusehen, dass wir jetzt wirklich ernsthaft mal in die Hufe kommen, damit das nicht unkontrolliert wird, das ganze Thema.
Weil Sie es vorhin sagten, es gibt einige Bäume, die sogar mein Opa gepflanzt hat. Gibt es so Baumarten, wo Sie sagen, die haben vor 50, 60 Jahren Sinn ergeben und heute würde man das eigentlich gar nicht mehr machen, weil es wird hier ja im Sommer zu heiß, zu trocken, damit kommen diese Bäume nicht mehr klar?
Ja, also wir haben natürlich auch ein Verkaufsranking und mein Opa und auch mein Vater und mein Onkel, die haben vornehmlich die heimischen Bäume verkauft, also die Eiche und die Rotbuche und die Weißbuche und die Linde, die Kaiserlinde und die Stadtlinde und die Winterlinde und so, nicht? Das waren immer im Verkaufsranking die Pflanzen, die wichtigen Pflanzen, die oberen 10 Pflanzen im Verkaufsranking und die Eibe und so weiter. Und jetzt durch den Klimawandel verändert sich das auch, weil das sehen wir im deutschen Wald. Der deutsche Wald gerät durch diese paar Grad mehr enorm unter Druck. Es versterben ganz viele Pflanzen tatsächlich. Und gerade im urbanen Bereich ist der Lebensraum so stressig für Pflanzen, dass die heimischen Pflanzen das zum Teil gar nicht mehr schaffen. Also zum Beispiel die Rotbuche ist absolut ein Verlierer. Vielleicht auch die Stieleiche in Zukunft. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, welche Bäume und Pflanzen pflanzen wir zukünftig in den urbanen Bereich.
Aber das nochmal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Die Stieleiche war, glaube ich, auf der 50-Pfennig-Münze, oder? Was war das nicht ein Mädchen, was eine Eiche pflanzt?
Ich meine ja.
Ich meine auch. Ja. Und die Buche ist doch eigentlich der klassische deutsche Baum, der am meisten vertreten ist im Wald.
Jawohl, war auch, also biologisch, ökologisch mega wichtig, was die Biodiversität angeht. Hat ganz vielen Insekten, Vögeln ein Zuhause gegeben. Auf einer großen Eiche leben Hunderttausende Individuen, unfassbar, wie wertvoll so ein Baum ist. Und auf der anderen Seite, wir haben ja auch starke Forstwälder, waren diese Bäume sehr, sehr wichtig eben in der Holzgewinnung, nicht? Also da wurden eben die tollsten Möbel draus gemacht aus Buchenholz und Eichenholz und so weiter und Kiefernholz. Und von daher müssen wir uns jetzt auch ein bisschen umorientieren. Welche Pflanzen bieten der Natur irgendwie einen Mehrwert und auch der Bauwirtschaft sozusagen? Und das ist gar nicht so einfach, da jetzt die richtigen Antworten zu finden. Aber das ist nicht meine Heimat, das ist Forst, das ist so ein bisschen weiter weg. Aber darauf wollte ich eben einmal so...
Ein bisschen auf Abwege geraten. Ich wollte ja mal Förster werden. Ich muss mich jetzt konzentrieren, dass wir ja über die Städte sprechen.
Genau.
Aber das ist natürlich auch für die Städte relevant, weil Sie haben ja gesagt, Sie verkaufen vor allen Dingen Stadtbäume. Was ist denn jetzt derzeit der populärste Baum, den eigentlich Städte in Deutschland pflanzen wollen, wenn die alten quasi Bestseller nicht mehr so laufen?
Ja, also wenn ich jetzt die Anfragen der Städte und Kommunen anschaue, die zu uns ins Haus flattern, dann sind das Bäume wie zum Beispiel der Zirgelbaum. Das ist ein Baum, der kann sehr gut mit Dürreperioden umgehen. Oder der amerikanische Amberbaum gehört auch dazu. Der Schnurbaum gehört dazu. Die Gliditzie, das sind sozusagen Klimabäume der Zukunft. Das sind Bäume, die kommen aus anderen Erdteilen. Und diese Gebiete, wo die Bäume herkommen, die haben jetzt schon das Klima, das man für Deutschland in 10, 20 Jahren prognostiziert. Also es gibt ja Klimasimulationen.
Und genau, das soll ja Hamburg wie Mailand oder Bordeaux, habe ich mal gehört, könnte sich in die Richtung verschieben.
Total. Und das wird so kommen, unweigerlich. Bisher stimmen alle Klimasimulationen, die man gemacht hat. Und das wird so kommen. Also das Klima wird sich sehr verändern, es wird heißer werden und dementsprechend müssen wir unsere Städte, die urbanen Bereiche, das sind ja sozusagen, der Meteorologe redet dann vom Backofenstadt, die müssen wir so ausstatten, dass sich die Menschen auch in Zukunft noch wohlfühlen, wenn auf einmal 4-5 Grad mehr in der Stadt sind. Das ist für alte Menschen insbesondere, aber auch für jüngere Menschen wirklich ein Stress. Standort. Und da müssen wir zusehen, dass wir irgendwie Frischluftschneisen dort in diese Städte bauen, viel Grün, viel mehr Grünmasse in die Städte bringen. Wir müssen auch versuchen zu entsiegeln, was ich vorhin sagte, zu diesen Hochregallagern, dass wir nicht nur die Dächer alle schwarz haben, sondern da muss, wie beim Bunker auf St. Pauli, da muss Grün auf die Dächer. Und das sind so ein paar Maßnahmen. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Maßnahmen darüber hinaus, die wir machen müssen.
Das sind spannende Maßnahmen. Sie haben den Bunker gerade angesprochen, den haben Sie ja auch mitbepflanzt, das ist schon so, weil Sie vorhin sagten, Sie gehören zu den großen fünf, ein relativ einzigartiges Projekt, oder?
Können
Sie irgendwas Vergleichbares?
Ja, das ist schon, also in Deutschland ist das, würde ich sagen, ziemlich einzigartig. Es gibt noch ganz paar andere Gebäude, die man inzwischen auch begrünt hat. Aber insgesamt ist das Thema Dachbegrünung oder so wie beim Bunker, das ist absolut homöopathisch in Deutschland. Es gibt so ganz paar Städte, die sind da schon Vorreiter. Zum Beispiel Singapur hat da ganz viel gemacht. Singapur ist eine hochverdichtete Stadt. Da fängt man immer mehr an, die Gebäude komplett zu begrünen mit Fassadenbegrünung und mit Dachbegrünung. Die haben eben wenig Parks und jetzt verlegt man eben das Grün auf die Gebäude. Sehr sinnvoll. Also sollte man auch in anderen Stadtteilen oder Städten machen. Und San Francisco hat da jetzt ganz tolle Bauvorhaben gestartet. Es gibt die Highline in New York. In New York hat man schon über 1 Million Bäume gepflanzt, um eben mehr Grün in die Städte zu bringen, um die Wohlfahrtswirkung der Bewohner zu erhöhen. Und Paris fängt jetzt an, mit großen Schritten zu entsiegeln, Fahrradautobahnen zu bauen. So stelle ich mir eine Stadt der Zukunft vor. Also einfach an der Wohlfahrtswirkung für die Menschen arbeiten, dass wir wegkommen von diesen grauen Autostädten.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich würde jetzt als Hamburger, wahrscheinlich wird jeder Hamburger sagen, aber Hamburg ist doch eine total grüne Stadt. Oder sind wir uns da vielleicht irgendwie wieder zu selbstverliebt und sehen zu wenig, was anderswo passiert?
Nein, also die Stadtväter vor 50 oder vor 100 Jahren, die haben tolle Jobs gemacht. Also in Hamburg gibt es unfassbar viele tolle alte Parks. Der Volkspark, der Stadtpark und der Ohlsdorfer Friedhof. Gucken Sie sich das mal an. Das sind ja riesige Parks. Das sind die grünen Lungen, von denen wir heute profitieren. Aber heute ist es eben so bei der Stadtplanung, jeder Quadratmeter zählt. Da geht es immer nur um Return on Investment. Und da wird dann höchst viel versiegelt mit Beton oder gebaut. Und das ist kontraproduktiv, wenn es um die Stadt der Zukunft geht. Oder wir müssen dann eben neu denken. Dann müssen wir darüber nachdenken, wie statten wir Gebäude aus, damit sie auch lebenswert sind oder damit sie eben die Stadt nicht weiter erhitzen. Und da gibt es eben diese Maßnahmen, dass man viel mehr mit Grün arbeitet, auf den Gebäuden, an den Gebäuden, Fassaden. Und so weiter. Also auf jeden Fall, wir müssen wegkommen von dem Baustil, den wir momentan haben. Wir müssen da schon irgendwie die Kurve kratzen. Da gibt es ganz tolle Beispiele in der Welt. Es gibt auch Architekten, die sich damit auseinandersetzen. Aber leider ist das alles noch sehr unterentwickelt.
Das ist interessant. Das klingt so ein bisschen, als ob Hamburg da Luft nach oben hätte im Vergleich zu anderen Städten. Und zumindest andere. Wer ist denn uns voraus?
Das sind insbesondere Länder in Skandinavien. Die Skandinavier haben das als sehr wichtig gesehen, dieses Thema. Oder auch die Benelux-Staaten geben da extrem Gas. Utrecht, Rotterdam, auch Amsterdam zum Teil. Wenn man da in die Städte fährt, auch in Belgien, dann ist da enorm viel passiert in diesem Kontext. In Frankreich hat man das jetzt erkannt und baut auch die Städte um. Also ich glaube, viele Städte haben sich auf den Weg gemacht. Es gibt noch nicht die Vorzeigestadt. Aber was zum Beispiel Paris vorhat, ist ganz enorm. Wenn man sich mal die Planung von Paris anschaut, die haben ganz viel vor. Da wird ganz viel die nächsten 10 Jahre passieren.
Verkaufen Sie auch Bäume hin?
Oder? Ja, wir verkaufen auch nach Paris, wir verkaufen nach London Bäume. Auch in London passiert da sehr viel. Man möchte schon die Blechlawinen langsam rausbuxieren aus den Städten und Straßen dann umbauen. Also wo sich dann früher die Blechlawinen längst gequält haben, da drängt man die Autos raus. Der ÖPNV wird dementsprechend verbessert. Und da, wo früher Straßen waren, sind heute grüne Parks. Und das könnte wirklich für viele Städte irgendwie der Weg sein.
Ja, spannend. Wenn wir eben über den Bunker sprachen, das ist, finde ich, immer noch ein Projekt, der vielleicht verdient, nochmal 2-3 Minuten beleuchtet zu werden. Weil das ist ja wahrscheinlich auch für Sie eine Riesenherausforderung, auch diese 4 verschiedenen Seiten mit 4 verschiedenen, ich will nicht sagen Klimazonen, aber doch zumindest verschiedenen abweichenden Mikroklima richtig zu bepflanzen, oder?
Ja, das stimmt, genau so ist es. Das ist ein richtig hässlicher Betonklotz gewesen. Da hat man dann 5 Stockwerke noch aufgebaut, also ein tolles Hotel. Und inzwischen ist der jetzt mal so architektonisch echt ganz interessant. Aber das Spannende ist natürlich, gerade wenn die Sonne etwas tiefer ist auf der Nordseite, da gibt es dann sehr viel Schatten. Also muss man da Bäume pflanzen, die erstmal mit Winddruck sehr gut zurechtkommen. Wir haben da oben auf 30, 40, 50, 60 Meter Höhe doch enorm viel Wind in Hamburg. Dauerhaft Wind und dann dadurch verdunsten die Pflanzen sehr viel Wasser und auf der anderen Seite haben wir eben diesen Schattendruck. Also muss man da Bäume nehmen, zum Beispiel aus dem Wald. Im Wald steht das untere Gehölz sozusagen immer im Schatten und das sind Pflanzen, die wir dort genommen haben. Wie zum Beispiel die Stechpalme. Die ist immer grün und die kann sehr gut im Schatten leben. Auf der Südseite hingegen, da haben wir dauerhaft im Sommer richtig intensive Sonne. Auf Beton. Und das ist für die Pflanze unglaublich stressig. Da haben wir uns dann zum Beispiel, oder auch mit dem Landschaftsarchitekten natürlich gemeinsam, für die Kiefer entschieden. Die Strauchwaldkiefer steht dort oder die Bergkiefer steht dort. Das sind 2 sehr robuste Kiefern. Das sind echte Sonnenkinder. Die können mit Sonne sehr gut umgehen. Und die Bewässerung ist eben automatisch. Also die Pflanzen kriegen, wenn es heiß wird, etwas mehr Wasser. Und wenn es kühl und nass wird, wie jetzt gerade, dann kriegen die etwas weniger Wasser. Aber das ist schon alles sehr, sehr speziell. Man muss da sehr auf das Detail achten auf so einem Gebäude, weil Pflanzen brauchen nun mal einen guten Lebensraum. Das ist ganz wichtig. Und dieser Lebensraum Bunker ist natürlich erstmal per se sehr stressig für die Pflanzen. Also muss man sich da wirklich im Detail Gedanken machen, wie man das hinbekommt.
Und kann man sagen, dass bislang so nach einem Jahr der Bepflanzung das Konzept aufgegangen ist?
Also ich war jetzt gerade oben auf dem Bunker mit einer Besuchergruppe, denen habe ich das alles so ein bisschen erklärt und die waren, muss ich sagen, die waren auch echt total begeistert und ich glaube, ich habe da vielleicht 2 Pflanzen gesehen, die es jetzt nicht geschafft haben, die sind umgekippt, aber überlegen Sie mal, wir haben da 4700 Gehölze raufgebracht auf den Bunker und gepflanzt und also im Großen und Ganzen sieht das wirklich gut aus. Jetzt ist natürlich das ganz Entscheidende auf dem Bunker die Pflege, wie im Garten auch oder wie im urbanen Bereich auch, dass man die Pflanzen pflegt. Es sind ja Lebewesen, die brauchen auch ein bisschen Nährstoffe, die brauchen eben Wasser im Sommer, die müssen vielleicht auch mal geschnitten werden, die Pflanzen. Und diese Pflege ist jetzt eminent wichtig. Ich hoffe, dass das ausreichend passiert.
Das ist ein gutes Stichwort Pflege, weil als wir uns, glaube ich, das erste Mal gesehen haben, waren wir in der Hafen City und da schauten wir auf eine Allee der toten Bäume, die also zu wenig Wasser bekommen hatten in einem der heißen Sommer. Ist das manchmal das Problem, dass man also zwar mit großem Enthusiasmus pflanzt, dann aber mit wenig Enthusiasmus die Bäume auch pflegt und hegt?
Ja, die Hafen City ist natürlich ein absoluter Stressstandort. Das ist ja alles aufgeschüttet, der Boden dort. Also absolut kein gewachsener Boden. Das sind kleine Pflanzgruben, die werden in den Beton reingefräst, so ungefähr. Und dann kommt da ein Substrat rein, der Baum wird da reingepflanzt und da muss er irgendwie überleben. Also würde dieser Baum nicht extrem viel gepflegt werden und gewässert werden im Sommer, würde der dort nicht gut gedeihen können in dieser Betonwüste Hafen City, muss man einfach sagen. Da muss man enorm viel Geld in die Hand nehmen. Das sieht dann immer so ganz hübsch aus hier und da, aber es ist ein großer Aufwand. Und das ist richtig, da sind schon so einige Pflanzen verstorben, weil die Pflege, das ist häufig das Problem, nicht ausreichend ist. Wir müssen uns um unsere Gehölze in den Städten natürlich kümmern.
Wobei es gibt ja auch, das finde ich ganz drollig, teilweise auch so Bürgerinitiativen, die von sich aus sagen, also wir kümmern uns um den Baum, der bei uns vor dem Haus steht. Ist das was man vielleicht noch stärker fördern müsste? Weil ich finde, Sie haben es so schön gesagt, jeder Baum, der verstirbt, ist einer zu viel.
Ja, so ist es. Es darf gar kein Baum versterben eigentlich. Ja, das ist sehr, sehr nett. Ich finde das auch super, dass es diese Initiative gibt von Bürgern. Daran sieht man ja, dass es den Bürgern wichtig ist. Und sie gehen mit den Pflanzen so um, als wäre es vielleicht auch ihr Haustier. Also man identifiziert sich mit dem Grün. Finde ich super. Aber wir müssen ja auch in guten und schlechten Zeiten uns um die Bäume kümmern. Und da weiß ich nicht, ob das immer durchgehend so passiert, die Pflege. Und deswegen brauchen wir natürlich auch die professionelle Pflege. Wir brauchen die Leute, die sich dauerhaft um die Pflanzen kümmern, die das auch wirklich dokumentieren. Und ich weiß nicht, ob das so immer im privaten Bereich passiert. Da gibt es ja vielleicht auch mal dann die Urlaubsreise im Sommer und dann ist man eben 4 Wochen nicht da oder so. Und dann kann was anbrennen. Und deswegen sollte es natürlich auch auf professionellen Füßen stehen, das Ganze.
Sie sagten gerade, es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Das gilt natürlich auch für die Kassen der öffentlichen Kommunen. Ist das so, dass Sie auch schon spüren, dass jetzt, wo die Steuereinnahmen bröckeln, dass die Städte weniger Bäume pflanzen, kleinere Bäume pflanzen, billigere Bäume pflanzen?
Ja, das finde ich sehr, sehr traurig in Deutschland, dass man relativ kleine Bäume pflanzt. Im Ausland, zum Beispiel in Paris oder in London oder in England allgemein, gibt es eine andere Wertschätzung fürs Grün, für Pflanzen. Und man pflanzt in der Tat größere Bäume. Und diese Bäume haben auch eine ganz andere Ökosystemleistung. Die schattieren gleich die Flächen, die bieten den Vögeln, den Insekten Lebensraum. Und in Deutschland pflanzt man so ganz kleine, ich nenne die immer Bleistifte. Und diese Bleistifte haben noch überhaupt keine Wohlfahrtswirkung für die Menschen. Und das ist eigentlich bedauerlich. Wir müssen Grün ganz anders denken. In Deutschland denkt man Grün einfach nur nach Kosten. Und wir müssen einfach sagen, Grün bringt auch Gesundheit für die Menschen. Grün ist eminent wichtig. Man kann immer sagen, grüne Städte sind wichtig für Menschen. Grüne Städte hat glückliche Einwohner. Während graue Städte, das ist wirklich so, versiegelte Städte, da gibt es mehr Kriminalität, mehr Frust, mehr Vandalismus und so weiter. Das alles wissenschaftlich bewiesen.
Deswegen so einen Inbegriff der grauen Stadt? Also
Die Inbegriff der grauen Stadt.
Ist nicht ja, Husum, Theodor Storm, sondern
das ist einfach die geistlose Architektenstadt der 70er Jahre, sag ich mal, ja. Und da hat man sich über sowas noch gar nicht Gedanken gemacht. Da war vielleicht jetzt auch erstmal so Wohnraum ganz, ganz wichtig. Das stand ganz oben. Aber jetzt, Dekaden später, müssen wir natürlich das ganz anders bewerten, die ganze Situation. Jetzt gerade im Klimawandel müssen wir es anders bewerten. Kinder wollen Flächen haben, wo sie sich austoben können und wo man Sport machen kann und wo man einfach das Leben auch genießen kann. Also das ist schon einfach sehr wichtig. Das hat mit Gesundheit zu tun. Und so sollten wir vielleicht auch denken.
Vielleicht nochmal zurück, um das ein bisschen konkreter zu machen. Wie alt sind denn die Bäume, die wir hier in Deutschland pflanzen? Was kosten die? Und wie alt sind die Bäume, weil sie Paris nannten, die Pariser pflanzen?
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. And the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. With timeless style, heavyweight fleece, and durable details, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets, which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Und was kosten die? Also damit man so ein bisschen so ein Gespür dafür bekommt, was wir mehr investieren müssten, damit wir halt nicht nur die Bleistifte haben, sondern gleich richtige Bäume.
Ja, also in Deutschland pflanzt man 3-mal verschulte Bäume vornehmlich in die Städte. Das sind Bäume, die haben einen Stammumfang von 14 bis 16 bis 18 bis 20 Zentimeter. Diese Bäume sind so ungefähr zwischen 8 und 14 Jahren alt, je nach Gattung, Art und Sorte. Und so ein Baum kostet im Großhandel geht so ein Baum, immerhin made in Germany, ja, der ist in Hamburg kultiviert worden von Fachkräften, der geht dann für meine Verhältnisse für ganz schön wenig Geld über den Ladentisch. So ein Baum kostet dann irgendwie, wir verkaufen die zwischen 300 und 800 Euro. Ja, über 10 Jahre alt, Ausrufezeichen. Also wir kultivieren einfach lange an unseren Produkten.
10 Jahre Arbeit steckt da drin.
10 Jahre Arbeit, das muss man sich mal vorstellen. Und in London und Paris pflanzen wir sehr viele Bäume, die haben den Verschulstatus. Wir verschulen also alle 4 Jahre unsere Bäume in der Baumschule.
Das heißt,
sie
werden dann umgepflanzt, kriegen einen neuen Standort.
Genau. Und das müssen wir machen, damit der Wurzelballen viele Faserwurzeln hat. Die Faserwurzel ist wichtig für die Pflanze. Also die Faserwurzel ist zuständig für die Ernährung der Pflanze, nimmt Nährstoffe auf und Wasser und so weiter. Und die muss immer geschnitten werden, damit die Pflanze viele Faserwurzeln hat. Deswegen verschulen wir. Deswegen heißt die Baumschule Baumschule. Und diese Bäume, die in Paris gepflanzt werden, die sind zum Teil 4-mal verschult, 5-mal verschult, sogar 6-mal verschult. Also da werden richtig große Bäume hingepflanzt, die wiegen 1 Tonne oder sogar 2 Tonnen oder sogar 3 Tonnen, muss man sich mal vorstellen. Da steht dann gleich ein fertiger, großer Baum. Am nächsten Tag brütet da schon die erste Amsel in der Krone. Und die Leute sagen, das ist ja toll. Das wussten wir gar nicht, dass man sowas besorgen kann, so einen großen Baum, dass man den pflanzt. Und das wertet natürlich viele Gebiete in den Städten enorm auf, wenn da auf einmal große Bäume stehen. Die Menschen sind alle total begeistert. Und das ist immer die beste Werbung dann für Grün und für Baumschulen auch. Aber leider wird in Deutschland häufig sehr klein gedacht.
Sie haben jetzt nicht verraten, was so ein großer Baum kostet und wie alt er ungefähr ist, wenn er 6 Mal verschult ist.
Das ist immer natürlich davon abhängig. Das ist immer
so ein bisschen Pi mal Daumen.
Damit, ja, Pi mal Daumen.
Damit der Kämmerer, der jetzt zuhört, mal eben seinen Bleistift spitzen kann.
Ja, das sind jetzt Preise auch im Großhandel. Das sind jetzt alles sehr, sehr sportliche Preise. Nicht? Aber so ein großer Baum, der geht ja irgendwo so bei wahrscheinlich 1300 Euro los.
Aber nicht so viel, ehrlich gesagt.
Ja, das ist nix. Das hat immer was mit Wertschätzung zu tun. Und eine tolle Felsenbirne zum Beispiel, die noch ein bisschen älter ist und noch ein bisschen seltener ist und so weiter, aber die kostet dann vielleicht 4000 Euro. Also Pflanzen sind nicht teuer. Ich würde sagen, fast jedes Natursteinpflaster, das in der Stadt gelegt wird, oder auch Betonpflaster oder Lampen, die hingestellt werden in der Stadt, oder Papierkörbe, also Mülleimer, die sind häufig deutlich teurer als Pflanzen. Alles ist teurer in der Stadt als eine Pflanze. Also es gibt einfach wenig Wertschätzung für die Pflanze. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen die Menschen sensibilisieren. Die Pflanze ist nicht irgendwie so nice to have. Die Pflanze ist ein Must-have in der Stadt der Zukunft. Und das wäre ganz wichtig, wenn wir so in die Zukunft gucken.
Ja, die Pariser, wie muss ich mir das denn vorstellen? Werden dann die großen Bäume mit dem LKW nach Paris, also quasi aus Marmsdorf nach Paris gefahren?
Ja, genau. Also wir versenden so ungefähr jedes Jahr 3000 LKWs. Das sind diese großen Sattelschlepper, die es da so gibt, diese sogenannten 40-Tonner LKWs. Die fahren dann irgendwie raus in die Städte. Wir machen immer den Punkt-zu-Punkt-Verkehr, weil die Pflanzen umladen von dem LKW auf die Bahn und dann wieder auf den LKW. Das ist nicht zielführend. Die Pflanzen sind sehr empfindlich. Wir laden die auf, dann fährt der LKW auf die Baustelle. Auf der Baustelle wartet dann ein sogenannter Garten- und Landschaftsbauer. Das sind unsere Kunden, die Pflanzen dann einbuddeln vor Ort und auch hoffentlich pflegen. Und es findet immer dieser Punkt-zu-Punkt-Verkehr statt.
Und wie viel Prozent gehen dann an und wachsen an? Gibt es da irgendwie auch Garantien? Kann man wahrscheinlich übernehmen, weil man nicht weiß, ob ein Blitz einschlägt oder ein Dürresommer kommt?
Hi, mein Name ist Lars Haider und ich bin Gastgeber des Podcasts Entscheider treffen Haider, in dem erfolgreiche Menschen erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Das alles dabei, vom Bundeskanzler bis zu Peter Maffay. Hört doch mal rein, überall, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei www.abendblatt.de/podcastentscheider-treffen-Haider.
Ja, also das Thema Anwachsen ist das Thema, hat direkt was mit dem Thema Pflege zu tun. Das ist ja, wie gesagt, wir verkaufen ein Lebewesen. Und wenn das Lebewesen gut gepflanzt wird, fachlich richtig gepflanzt wird, in einer guten Baumgrube, und dann noch gut gepflegt wird. Mindestens, wir reden dann von der Fertigstellungspflege, mindestens 3-4 Jahre gut gepflegt wird. Gerade in den Sommermonaten ist die Pflege eminent wichtig bei Pflanzen. Wenn die kein Wasser kriegen und es ist so heiß wie 2018, 2019, dann verdursten die Pflanzen. Und dann hat man mit Rosinen gehandelt, dann muss man alles wieder von vorne starten. Deswegen, die Pflege ist ganz, ganz wichtig. Also ich sage jetzt mal, unsere Pflanzen die werden vorher natürlich genau gescannt, die sind gesund, die sind vital, die wachsen an. Natürlich kann mal irgendwas passieren, dass eine Pflanze irgendwie kaputt geht auf dem Transport oder bei der Pflanzung oder so. Dann stehen wir auch Gewehr bei Fuß und dann wird auch mal ersetzt. Aber im Großen und Ganzen liegt die Verantwortung schon bei dem Gartenlandschaftsbauer vor Ort. Die Pflege ist wichtig.
Gibt es eigentlich so einen Baum, wenn Sie gefragt würden, welche Bäume sollen wir in Hamburg vielleicht auch auf Plätzen pflanzen? Oder gibt es so einen Hamburger Baum, der relativ pflegeleicht ist, das zu erwartende Klima gut abkann und trotzdem irgendwie in die Stadt passt? Gibt es da so einen Lieblingsbaum von Ihnen?
Ja, also ich persönlich habe ganz viele Lieblingsbäume. Aber ich find die Bäume ganz toll, die irgendwas ganz Prägnantes haben. Also zum Beispiel eine sensationelle Herbstfärbung haben. Es gibt ja Bäume, die sind im Sommer ganz grün und dann verfärben die sich im Herbst so ins Orangefarbene oder Knallrote. Und das finde ich ganz toll. Oder wenn die Pflanzen ein interessantes Blatt haben, eine schöne Borke haben oder eine schöne Frucht haben oder eine Blüte haben. Das sind immer so diese prägnanten Sachen einer Pflanze. Und da gibt es so tolle Pflanzen in dem Kontext. Also zum Beispiel auch der Eisenholzbaum ist sensationell von der Herbstfärbung, hat eine wunderschöne Borke. Oder die Kubushi-Magnolie mit ihrer wunderbaren Blüte. Wir kennen die japanischen Städte, wenn die blühen in der Kirschenblüte. Die Natur hat so viel zu bieten. Ich kann das nicht nur auf so 2-3 Merkmale beziehen. Das ist unendlich in der Natur. Es ist einfach wunderschön.
Wir müssen jetzt schon zum Ende kommen. Wenn jetzt der Bürgermeister diesen Podcast gehört hat und gesagt, Mensch, wir haben wohl doch noch ein bisschen Nachholbedarf. Und er würde Sie anrufen und sagen, Herr von Ehren, was müssen wir jetzt als erstes machen? Was würden Sie sagen?
Ja, wir brauchen wirklich, also wie gesagt, der Klimawandel ist keine Niedlichkeit. Der Klimawandel wird irgendwann mit einer wirklich großen Wucht auf uns reinpreschen. Nicht nur durch Starkregenereignisse, wie wir es jetzt gerade in Spanien gesehen haben oder an der Ahr, sondern eben auch weiterhin mit Dürreperioden, wo es wirklich heiß wird. Also wir brauchen einen Masterplan für die Städte, da wo wir einen besonderen Betondruck haben. Und da müssen wir eben auch mit dem Baustein oder mit dem Instrument mehr arbeiten. Das würde ich sehr gut finden, dass es da einen runden Tisch in Zukunft gibt. Das habe ich auch immer Herrn Kerstan gesagt. Herr Kerstan, wir brauchen einen runden Tisch zu diesem Thema.
Gab's ja nicht.
Den gibt es bis heute nicht. Und das ist einfach misslich. Wir müssen uns da zusammensetzen und gucken, wie wir dieser Riesenherausforderung Herr werden.
Dachbegrünung, sagten Sie schon, ist ein Weg. Fassadenbegrünung?
Fassadenbegrünung ist auch ein Puzzlestein in diesem ganzen Thema. Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, aber insbesondere der Baum in den Städten, der ist eigentlich durch nichts zu ersetzen. Das ist für mich immer Punkt 1. Dann kommt die Dachbegrünung und ganz zum Schluss, weil sie sehr aufwendig und auch teuer ist, kommt die Fassadenbegrünung. Aber wir müssen alle Aspekte unter die Lupe nehmen. Und dann auch in dem Kontext natürlich die Entsiegelung, damit die Städte bei Starkregen nicht absaufen.
Eine wunderbare Zusammenfassung. Herr von Ehren, schön, dass Sie dabei waren. Und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.